Das Thema Anleihen kommt immer wieder aus der Versenkung heraus in den letzten Tagen, Wochen, Monaten. Mit Christian habe ich schon letztes Jahr dazu ein Video gedreht. Hier eine Fortsetzung dafür. Dementsprechend erstmal schön, dass du wieder dabei bist. Hi Christian.
Tja, moin Richie. Freut mich mal wieder hier zu sein.
Wir haben uns ja vor kurzem auf den West gesehen und wie gerade angesprochen auch schon letztes Jahr im November, glaube ich, ein Video zum Thema Anleihen gedreht. Ich verlinke auch nachher unten zu dem Video, poste es irgendwo hier links, rechts, oben, unten. Damals ging es eher so Unterschied Anleihen, Aktien, Risiken, Zinsen, Laufzeit. Wir sind ein bisschen auf das Thema Prepflicht, da wird man heute auch nochmal eingehen, zu finden gekommen und werden dann heute auch stärker mal, nochmal von vorne, das klingt ja total scheiße. Also ich mache nochmal Stopp, das was der Christian gerade gesagt hat, hallo, ist alles gut, jetzt mache ich wieder. Wir haben uns ja vor kurzem auf den West gesehen und auch Ende letzten Jahres, wie angesprochen, schon ein Anleihenvideo gedreht, beziehungsweise eins zu ETFs, eins zu den klassischen Anleihen. In dem Anleihenvideo ging es eher so um Anleihen, Unterschied zwischen Aktien und Anleihen. Es ging um so Risiken, Zinsen und Laufzeiten, um dieses leidige Thema Prepflicht. Das heißt also, warum kann ich manche Anleihen nicht handeln als Privatanleger? Das wird man heute mal ein bisschen außen vor lassen. Ich verlinke aber irgendwo hier zu dem Video auch unten, dass ihr es euch anschauen könnt. Heute wollen wir ein bisschen mehr in die Praxis reingehen, einfach mal zeigen, wie finde ich denn Anleihen, wie passen sie zu mir und welche Fragen muss ich überhaupt stellen, weil ich muss ja erstmal wissen, was will ich haben, um das Passende zu finden. Und das wird, glaube ich, eher so ein praxisbezogenes Thema. Und du hast auch gesagt, du hast so deine klassische Einstellung zu Anleihen, wie du sie immer suchst. Auch das wird man nachher mal ganz kurz zeigen. Also jede Menge Text und das Wichtigste bei Anleihen ist erstmal immer natürlich irgendwo der Zins. Und der bewegt sich ja, Anführungszeichen gut oder schlecht für uns alle, erstmal nach oben, um irgendwas gegen Inflation zu tun.
Ja, also zunächst bewegt sich mal nach oben das Renditeniveau am Markt. Ja, das ist der wesentliche Unterschied. Ja, die Rendite ist variabel. Der Zins bei den meisten Anleihen, außer es sind eben variabel verzinsliche, ist eben fix. Das wird dann eben ausgeglichen, dass diese Anleihen noch attraktiv bleiben durch die entsprechenden Kursschwankungen. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin in den Details. Wenn man jetzt zum Beispiel auch auf Bundesanleihen schauen, gerade kurzfristige Bundesanleihen, die ja eine Alternative sind, auch zum Festgeld, also Anleihen, die innerhalb der nächsten 6, 9, 12, 18 Monate auslaufen, dann haben wir da sowohl Anleihen, die keinen Zinscoupon haben, wo also die gesamte Rendite aus der Differenz zwischen dem Kaufkurs und der Tilgung zu 100% der Nominale kommt, als auch Anleihen, die einen Coupon von bis zu 6% haben, wo wir also dann momentan immer noch ein Aufgeld zahlen und wo gleichzeitig etwas fällig wird, was man Stückzins nennt, was für viele auch etwas Neues ist. Also da gibt es ein paar technische Themen zu beachten.
Das Stückzinsthema ist natürlich auch wichtig, wenn ich eine Order aufgebe, dass ich eben mehr Geld vielleicht auf dem Konto haben muss, als nur das, was ich für den Kauf zahle, weil eventuell muss ich dem Käufer Stückzinsen zahlen, da kommen wir auch gleich dazu. Aber ich würde davor noch mal ganz kurz über den großen Teich gehen. Wir haben jetzt vor kurzem in den USA die letzte Zinserhöhung wieder gesehen. Hier mal eine ganz kurze Grafik von der CMI Group, also einer amerikanischen Börse, wo man ganz klar sieht, wenn die Erwartungen waren, die Erwartungen für die letzte Zinsanpassung waren, dass wir Zins wahrscheinlich bei 5 zu 5,25 irgendwo da sehen werden. Es gibt ja da mehrere Zinsen, die in der USA angepasst werden, nicht so einfach wie bei uns Einleihzins, da gibt es verschiedene. Und man sieht auch, es hat die Allgemeinheit ganz gutes Gespür dafür gehabt, wo der Zins hingeht. Was ich interessant finde, ist einfach, die amerikanischen Leitzinsen oder die Notenbanken haben viel früher damit angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Also wir sehen schon, die Bewegung war ja schon relativ früh und auch relativ stark. Aber auch in der Vergangenheit waren es immer sehr starke Anstiege und es ging dann auch immer wieder stark nach unten. Auch schon hier nach dem Dotcom-Thema ging es auch stark nach unten, wieder oben. Also diese Bewegungen sind einfach immer wieder da und auf der CMI Group sieht man auch, wie die Marktteilnehmer, die Experten, wer immer diese Experten sind, aber zumindest beim letzten Mal lagen sie ganz gut, auch die zukünftigen Zinsschritte so einschätzen. Und wenn ich da mal ein bisschen näher ranzoome, dann sieht man zumindest auf die USA, wir haben auch jetzt Inflationszahlen aus Amerika genannt bekommen, die jetzt mal langsam wieder normalisiert werden, in Anführungszeichen, also nicht mehr ganz vielleicht so hohe Zinsschritte wie nötig erachtet werden oder vielleicht sogar mal mittelfristig auch mal wieder Zinssenkungen sein könnten. Also viele erwarten in der nächsten Zinsentscheidung am 26.07., dass wir voraussichtlich sogar einen leichten Schritt nach hinten haben könnten. Das ist alles Glaskugelleserei, aber das ist schon mal interessant, um zu sehen, wo geht's hin. Aber wichtig, das sind Zinsen, die in amerikanischen US-Dollar ausgezahlt werden. Das Thema Währungen wird nachher auch noch ein wichtiges Thema bei uns sein, weil hier darf man sich definitiv nicht blenden lassen, würde ich mal sagen.
Ja, und also diese Erwartungen und alles, das ist ja ganz fein, aber natürlich, die Inflationszahlen sind jetzt zuletzt etwas zurückgegangen. Kerninflation ist immer noch hoch und bei einer Inflationsrate von 5% hat ein Fed Chair wie Jerome Powell, der ganz klar gesagt hat, until the job is done, keinerlei Veranlassung, Zinsen zu senken, sondern das Inflationsziel der Fed liegt bei 2% und Zinsen senken müsste man dann, wenn man feststellt, dass die Wirtschaft extrem lahmt. Aber genau das ist in den USA nach wie vor nicht der Fall. Und man sollte eines nicht vergessen, der Hauptjob der Fed ist nicht, die Kurse von Wachstumsaktien zu stimulieren oder die Wall Street oben zu halten, sondern für Geld Stabilität zu sorgen. Diese Aufgabe hat die Fed in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Man hat auch vielleicht ein bisschen zu lange an diesem It's all transitory Narrativ festgehalten, ist dadurch viel zu spät in die Inflationsbekämpfung eingestiegen. Deswegen musste man jetzt auch so deutlich die Zinsen erhöhen. Aber zu glauben, dass nur weil wir jetzt nur noch 5%, nur in Anführungszeichen haben, schon wieder Zinssenkungen da sind, naja, also das ist schwierig. Generell natürlich, also mit allen Prognosen vorsichtig, vorsichtig sein an diesen brutalen Zinsanstieg, den wir 2022 gesehen haben, der stärkste in dieser Dimension seit 1929, den hatte ja nun auch nicht jeder, eigentlich nämlich keiner auf dem Radar. Das haben wir auch gesehen. Entsprechend haben sich manche Banken da auch spekuliert. Silicon Valley Bank ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also mit diesen Orakeleien sehr, sehr vorsichtig sein, sich lieber fragen, was bietet mir der Anleihemarkt momentan und wo kann ich das vielleicht einsetzen? Denn grundsätzlich, das wollen wir auch nicht vergessen, ist das ja mal positiv, dass der Zins wieder da ist und das Geld wieder einen Preis hat.
Und du sagst auch nur 5% hier in Europa, in Deutschland wären wir mit nur 5% wahrscheinlich zufrieden. Und was viele vielleicht auch aus dem Auge verlieren, die nur 5% beruhen sich auf der Steigerung, die letztes Jahr schon da war. Also ich meine, wir sind auf einem hohen Niveau, haben letztes Jahr schon manchmal bis zu zweistellig gefühlte Inflationsraten gehabt und da eben nochmal auf dieser Spitze 5% drauf. Also da muss man schon noch einiges tun, um das wieder in normale Fahrwasser zu kommen.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Richie. Das wird in der medialen Berichterstattung über Inflationsraten bisweilen auch vergessen, dass also eine Inflationsrate, die beispielsweise von 8% auf 5% zurückgeht, eben nicht heißt, dass die zuvor stark gestiegenen Preise jetzt wieder gesunken sind, sondern es heißt nur, dass sich die Preissteigerung im 12-Monats-Vergleich verlangsamt hat, dass die Preise aber immer noch kräftig steigen. Und das ist eben nach wie vor die Herausforderung, die darin liegt. Und wenn wir dann auch noch sehen, dass zum Beispiel die OPEC-Länder Förderkürzungen bei den Erdöllieferungen jetzt angekündigt haben, dann sehen wir auch, dass selbst bei den Energiepreisen, die ja zuletzt ein entlastender Faktor waren im Jahresvergleich, da wieder ein Thema hochkocht. Ja, und also der Kampf gegen Inflation ist nicht so schnell zu gewinnen, wie wir das gerne hätten. Wenn wir mal in die 70er Jahre schauen, stellen wir auch fest, dass die Inflation in mehreren Schüben immer mehr wieder auch mal kurzzeitig in die Zweistelligkeit dann gegangen ist, sowohl in Europa als auch in den USA. Also nur weil das jetzt gerade mal runtergeht auf Monatsbasis, heißt es nicht, dass der Job erledigt ist, sondern wir sollten uns daran gewöhnen, Zinsen gehören wieder mit dazu. Und die Prognosen für Zinsen sind ähnlich wie die Prognosen für Währungen extrem schwierig. Deswegen sollten Anleger diese ganzen Prognosethemen mal beiseite packen, gucken, was bietet der Markt und was kann ich davon brauchen.
Und wenn ich einen Zinssatz haben will, der die Inflation aktuell komplett ausgleicht, dann muss ich momentan eigentlich spekulieren, weil von sicheren, wenn man von sicheren Gläubigern, Schuldnern sprechen kann, kriege ich solche Zinssätze, solche Renditen momentan einfach so gut wie nicht. Und das letzte Thema vielleicht auch zum Bereich Inflation, dann wechseln wir wirklich mal zu einer anderen, ist natürlich auch, jetzt zündet vielleicht auch die Inflation die nächste Stufe. Wir kommen jetzt vielleicht auch neben den ganzen Rohstoff-Energiepreisen, die gestiegen sind, dazu, dass auch die Lohnpreisspirale langsam auch wieder Druck aufbaut. Wir hören verschiedene Gewerkschaften, verschiedene Arbeitskämpfe mit wesentlichen Lohnerhöhungen. Natürlich, den Leuten, denen fließt das Geld weg und natürlich brauchen die auch mehr Geld. Nur dadurch wird vielleicht nächstes Jahr viele Dienstleistungen wieder teurer und wir kommen in die nächste Stufe, die bisher noch gar nicht gezündet hat. Und es wird spannend, wie wir da aus der Nummer rauskommen. Also ich habe da keine so richtige Lösung dafür.
Ja, also man sollte nicht zu früh zu entspannt werden. Ja. Das hat jetzt auch nichts mit Krisengeschrei zu tun. Es ist halt immer so, wir kriegen ein Umfeld präsentiert und in dem Umfeld müssen wir uns als Anleger bewegen. Es bringt ja nichts dann zu sagen, es ist alles Mist und ich hoffe jetzt mal hier und da. Ich habe das ja in Stuttgart auf dem mittlerweile ja auch auf dem YouTube-Kanal der Börse Stuttgart verfügbaren Vortrag gesagt. Das Rheinische Grundgesetz ist da sehr, sehr gute Orientierung. Et is wie et is, et köt wie et köt und hätten noch immer Jotje Jange. Das ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und jetzt müssen wir halt dafür sorgen, was machen wir daraus, wie es ist.
So, jetzt schränken wir wirklich in die Praxis ein. Du lobst ja immer wieder unseren Anleihenfinder, deswegen erlaube ich mir auch mal, den wirklich bei uns auf der Homepage zu nutzen, um einfach mal zu zeigen, wie kann man darüber die ganzen Faktoren mal einstellen, mit welchem Anleihen man vielleicht mal liebäugeln sollte? Und dann natürlich auch noch, welche Anleihen kann ich voraussichtlich überhaupt handeln? Denn ich habe letztes Mal im letzten Video schon gesagt, es gibt eine sogenannte Prepflicht, also Unternehmen müssen gewisse Unterlagen bereitstellen, bei gewissen Voraussetzungen, wenn die Anleihen zum Beispiel kündigbar sind, damit Privatanleger wie du und ich diese Anleihen auch handeln dürfen. Und das sind circa 1/5 Anleihen. 4/5 sind dann theoretisch für dich und mich überhaupt nicht handelbar. Und es kann relativ frustrierend sein. Man hat sich 4 Anleihen rausgesucht, geht zu seiner Bank, klopft es ein und im System heißt es einfach, nö, ist nicht handelbar. Und darum haben wir jetzt endlich es geschafft, ein Feld zu entwickeln auf verschiedener Datenbasis, das einfach sagt, voraussichtlich handelbar. Und damit kann man dann als Anleger schon ganz gut noch eine weitere Selektion treffen. Natürlich auch wichtig ist die Stückelung. Wenn du mal eine Million anlegen kannst und die Anleihe gibt es halt bloß in Millionenstückelung. Gratulation, bei den meisten Anlegern sind es halt irgendwo Tausender, vielleicht 10.000 Stückelungen. Auch das ist ein ganz wichtiges Feld im Finder. Und ich sage ganz kurz, natürlich Menü, Produktsuche ist jetzt nicht relativ komplex. Und hier haben wir den Anleihenfinder, über den wir uns jetzt mal ein bisschen unterhalten werden und wo wir uns ein bisschen entlang handeln möchten.
Ja, es ist halt zunächst die Frage auch, was möchte man denn eigentlich mit Anleihen erreichen? Ja, du hast eben mal so ins Gespräch gebracht, ja, die Inflation kompensieren mit einem Anleihezins. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass wir allein nur die Kerninflation kompensieren wollen, da sind wir irgendwo im Bereich 6%. Also 6% Rendite in Euro, da muss man jetzt halt erhebliche Abstriche machen bei der Bonität, ja. Und da ist dann die Frage, kriegt man da auch nicht nur den Zins, sondern irgendwann, wenn die Anleihe fällig wird, auch das Geld wieder zurück. Ja? Für mich persönlich sind Anleihen ein ganz klares Instrument im momentanen Umfeld für den Bereich Return of the Money, das heißt für die sicherheitsorientierte Portfolioabteilung und da gilt die gute alte Devise, keine Experimente. Das heißt, da will ich allerbeste Bonität und da will ich auch keine Laufzeitrisiken haben. Das heißt also wirklich kurzfristig der Bereich, den ich da immer im Auge habe, das sind die Anleihen mit einer Laufzeit von 6 bis 12, manchmal auch 18 Monaten. Also der Geldparkplatz, die Alternative zum Konto, bis 100.000 Euro hat man ja die gesetzliche Einlagensicherung für denjenigen, der das nicht ausreizen will oder der halt darüber hinaus was investieren möchte, um aus welchen Gründen auch immer eine Cashquote zu halten. Da sind solche Anleihen bester Bonität mit kurzer Laufzeit sehr, sehr probat. Dann ist mir natürlich auch wichtig, dass ich diese Anleihen nicht nur heute effizient erwerben kann, sondern auch im Bedarfsfall, wenn ich also vielleicht doch nicht die vollen 12 Monate abwarten kann, sondern gerade eine günstige Gelegenheit sehe, egal ob am Aktienmarkt oder vielleicht bei einer Immobilie, die ich schnell kaufen kann, dass ich sie auch dann wieder zu guten Preisen veräußern kann, also wieder aussteigen kann. Das heißt, ich brauche Liquidität. Und wenn ich alles zusammenfasse, dann ist das Segment, in dem ich mich im Anleihenmarkt momentan bewege, das Segment der kurzfristigen Bundesanleihen.
Jetzt bist du schon am Ende des Videos. Schön, dass ihr dabei wart. Nein, Scherz beiseite. Also, das ist jetzt dein Ergebnis, wo du hinkommst. Wir wollen aber auch mal zeigen, wie kann denn vielleicht ein Zuschauer, eine Zuschauerin so das eigene, die eigenen Pattern, die eigenen Daten zusammenstellen und vielleicht zu so sagen, ey, ich habe noch zwei, drei Anländer vorbei oder ich habe vielleicht auch noch ein tolles Unternehmen dabei. Vielleicht, dann hat man halt ein Risiko. Aber bevor wir darauf eingehen, weil bei deinem Ergebnis ist ja auch ganz klar wahrscheinlich die Währung, wir bleiben im Euro-Bereich, würde ich ganz gern über dieses Feld hier, Währung, sprechen. Weil das ist, glaube ich, ein Punkt, wenn man den nicht richtig beachtet und einfach nur auf die Rendite, also Zins mit Kursgewinnen hoffentlich, gleich Rendite, Zins und Kursverluste ist ebenfalls die Rendite. Aber noch viel wichtiger ist davor, sich zu entscheiden, in welchem Währungsumfeld man sich tummelt. Und ich persönlich, meine gesamten Zahlungsströme sind immer in Euro. Wenn ich also hier jetzt sage, ich will eine Anleihe, die eben nicht in Euro, sondern in Dollar notiert, dann muss mir halt klar sein, dass jede Zinsauszahlung zu dem Zeitpunkt, wie dann eben der Euro-Dollar-Kurs ist, mir die Auszahlung zu dem dannigen Wechsel oder dem dannigen, stimmt ja gar nicht, also dem entsprechenden Wechselkurs ausgezahlt wird. Ich habe also eine Währungschance als auch ein Risiko und bei der Fälligkeit schlägt es natürlich noch viel mehr zu Buche, denn dann wird die gesamte Fälligkeit hoffentlich von Dollar in Euro umgewandelt. Und auch dann muss ich halt hoffen, dass die Währungsgötter für mich gespielt haben und nicht gegen mich und ich dementsprechend keine Kursverluste mache. Und wenn ich dann eben vom US-Dollar auf noch andere Währungen wechseln würde, mit viel stärkeren Schwankungen, die türkische Lira zum Beispiel, dann kann ich noch so eine hohe Rendite haben. Mir muss klar sein, die Währung, die auf den ersten Blick in diesem Finder die Schwankung vielleicht gar nicht sehen würde, kann die gesamte Rendite auf den Kopf stellen und trotzdem einen Verlust draus machen. Und mein Appell ist, bitte, bitte bei der Währung nur dann nicht Euro auswählen, wenn man genau weiß, was man tut. Weil manchmal ist es keine Anleihe, sondern eine Spekulation auf die Währung. Meine persönliche Meinung. Wie siehst du das Thema Fremdwährungsanleihen?
Ja, na unbedingt. Also eine US-Anleihe zu kaufen aus dem Argument, ja, da gibt es ja 4,5% Zinsen und nicht nur 3% Zinsen wie in der Eurozone, das kann kein Argument sein, weil diese Überrendite von 100 oder 150 Basispunkten, die kann einfach durch die Währungsrelation innerhalb kürzester Zeit komplett vernichtet werden und ins Gegenteil verketten. Dann nimm auch noch womöglich das Szenario, dass die Amerikaner wirklich irgendwann die Zinsen nicht mehr weiter erhöhen oder sogar senken, während wir in Europa nach wie vor mit Inflation kämpfen und hier mehr Zinserhöhungen haben. Das heißt also, dann wird der Dollar relativ weniger attraktiv. Dann sind wir nicht mehr bei 1,10, sondern bei 1,20. Und dann haben wir da wirklich ein Desaster. Das ist also, Fremdwährungsanleihen haben zu tun, entweder mit einer ganz klaren Marktmeinung zu der jeweiligen Währung oder eben generell mit einem Setup, wo man sagt, man denkt sowieso in unterschiedlichen Währungstöpfen und man hat sowieso bislang beispielsweise US-Dollar-Liquidität auf einem Währungskonto vorgehalten, die man vielleicht auch irgendwann wieder in US-Aktien investieren kann. Und das will man jetzt mal umschichten in kurzfristige Treasuries. Dann kann man das machen, aber das bedingt halt wirklich, dass dann da so ein Dollartopf ist. Ansonsten ist es wirklich eine Währungsspekulation, die auch natürlich eine Zeitpunktspekulation ist, insbesondere wenn man dann die Tilgung nimmt, weil die Tilgung kommt dann und wenn das zum ungünstigen Zeitpunkt ist, muss man dann natürlich sofort sich eine neue Dollaranleihe suchen, damit man die Position dann hält. Und gegen die Zinsen, ne, wann die also gerade kommen, kann man sich sowieso nicht wehren und da ist dann einfach die Umrechnung. Insofern, also da vorsichtig sein, wer keine Marktmeinung an dieser Stelle haben will und wer da nicht spekulieren will, der macht es ganz einfach und setzt ausschließlich auf Euro-Produkte.
Also wie immer, keine Beratung, keine Empfehlung. Wir wollen auch nicht von irgendwas abraten. Uns ist nur wichtig, dass wenn ihr das tut, ihr wisst, was ihr tut. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema, wenn man jetzt in einer anderen Währung unterwegs ist. Problem ist meistens in Deutschland ja, trotz allem, dein Konto läuft auf Euro. Wenn du an einer deutschen Börse eine Fremdwährungsanleihe handelst, wird die trotzdem immer für dich von der Fremdwährung in Euro umgerechnet. Das heißt, selbst wenn du mit Töpfen rechnest, hast du oft die Schnittstelle zu Euro. Wir in Stuttgart bieten übrigens den Anleihenhandel in Fremdwährung auch mit Fremdwährungskonten an. Nur leider haben sich da bisher relativ wenig Banken angeschlossen unter uns. Die Banken verdienen bei diesen Umrechnern leider auch gutes Geld. Aber wir bieten die Möglichkeit,
Dividenden, das ist ja das Gleiche. Also wenn man mal auch einfach das vergleicht, das wird ja alles am selben Tag ausgezahlt und dann hat man seine Dollar-Dividende, die aufs Euro-Konto kommt. Und je nachdem, bei welcher Bank man ist, sind das unterschiedliche Euro-Beträge, die da gutgeschrieben werden. Und im Anleihenbereich, wo natürlich das dann auch hinterher um die Rückzahlung geht, ist der Hebel dieser Währungsspreads natürlich noch viel größer. Deswegen, also Fremdwährungsanleihen sollte man eigentlich nur dann handeln, wenn man auch ein Fremdwährungskonto hat und wenn man da also diesen Topf nicht nur gedanklich hat, diesen Dollartopf, sondern das wirklich bei seiner Bank entsprechend aufgesetzt hat mit einem solchen Konto und wenn die Bank natürlich dann auch den entsprechenden Handel anbietet, also bei euch da angeschlossen ist.
Richtig. So, haben wir das Thema Währungen mal. Deswegen erlaube ich mir mal zu sagen, komm, bei Währung gehen wir einfach mal auf Nummer sicher und geben mal Euro an. Ja, es gibt übrigens immer noch deutsche Markanleihen. Ihr seht schon, langlaufende Anleihen sind durchaus nichts Unübliches. Aber wir bleiben hier mal beim Euro.
Es gibt zum Beispiel auch noch Lire-Anleihen.
Also auch das
ja, ist
auch
durchgezogen. Die sind natürlich dann umgestellt worden, rechnerisch, lauten aber offiziell immer noch auf Lire. Und da sind durchaus interessante Papiere drin. Das sind dann Papiere, die zum Beispiel in den 90er Jahren als 30-jährige Bonds begeben wurden und die jetzt allmählich dann auslaufen, die ja jetzt noch so 2-3 Jahre Restlaufzeit haben und da gibt es schon das eine oder andere Spannende dabei.
Aber wir haben ja feste Wechselkurse zwischen Euro, D-Mark, Euro.
Völlig irrelevant, aber deswegen rutschen sie manchmal unter dem Radar durch, deswegen sind sie auch manchmal ganz günstig gepreist.
So, also wir bleiben hier mal definitiv beim Euro und jetzt sehen wir mal, insgesamt hätten wir ja immer noch 12.308 Anleihen, die in Euro handelbar sind. Und jetzt nutze ich mal ein Feld, das wir ganz neu eingeführt haben. Das dürfen wir auch nur im eingeloggten Zustand anbieten, weil wir sonst mit dem Lizenzgeber von diesen Daten Probleme kriegen würden. Das heißt, ihr müsst euch bitte einloggen, um dieses Feld hier zu verwenden. Ist für Privatleger voraussichtlich handelbar? Nochmal ganz kurz, warum heißt es nicht, für private Anleger handelbar, ja oder nein? Dazu muss ich ganz kurz ausholen. Die Banken haben verschiedene Informationsdienstleister, die sie beliefern können. Wir haben jetzt hier die Informationen von einem der größten Dienstleister und dementsprechend werden viele Banken auch von diesem Dienstleister die Informationen erhalten. Das Thema Prepflicht ist nicht hundertprozentig irgendwo in Stein gemeißelt, sondern es gibt hier manchmal Abweichungen. Es kann sein, wenn eure Bank einen anderen Informationsdienstleister hat, dass man da manchmal in kleinen Nuancen Unterschiede zu unserem Dienstleister haben und deswegen muss man halt voraussichtlich hinschreiben. Aber wenn ihr dieses Feld hier benutzt, seid ihr schon auf der sicheren Seite, um mal ganz, ganz eng einzufassen, was für euch handelbar ist. Und wenn da von 20 Anleihen vielleicht mal eine nicht handelbar ist, ist es halt schöner, als dass von 20 Anleihen nie eine handelbar sein wird, weil er dieses Feld gar nicht nutzen konnte. Und jetzt tun wir mal einfach hier dieses Feld anklicken und sagen mal, jawohl, anwenden. Und dann sind es noch 8.907. Das heißt also, im Euro-Bereich sind relativ viele für private Lege handelbar. Hätten wir eine andere Währung, hätten wir durch dieses Feld, durch die Aktivierung, jetzt so gut wie keine Anleihen mehr, die wir irgendwie finden könnten. Und deswegen dieses Feld, also dieses Setup ist meiner Meinung nach für die meisten private Leger die wichtigsten zwei Dinge, die erstmal eingeben werden sollten. Was ist für mich handelbar? Und es sollte in Euro sein. Und das nächste, würde ich jetzt noch sagen, fand ich ganz interessant, ist die handelbare Einheit. Denn nicht jeder hat genug in der Kriegskasse, wie vorher schon angesprochen, um sich jede Anleihe zu jeder Stückelung zu kaufen. Es gibt einfach Anleihen, die können wir ab einem Euro kaufen, sogar ab einem Cent, das wäre eine Bundesanleihe. Andere kann man ab 10.000 Euro, ab 100.000, ab 1 Million handeln. Und darum ist für mich dieses Feld weiter ein sehr wichtiges Feld. Christian, wie siehst du das?
Ja, natürlich. Also es gibt ja inzwischen viele Anleihen, die werden gleich mal mit so Abschreckungsstückelungen emittiert, dass man da hinterher keine Privatanleger drin hat, dass das automatisch institutionelles Geschäft ist. Und es ist ja auch wichtig, dass man selbst auch bei einem größeren Vermögen da entsprechend diversifiziert und nicht alles in einen Anleihe packt. Und insofern, naja, also mit was wollen wir hier arbeiten? Ja, vielleicht mit 2.000 Euro oder 5.000 Euro als maximaler Wert. In der Regel diejenigen, die Privatanleger ansprechen wollen, haben dann 1.000 Euro Mindeststückelung. Das ist das, was wir dann am häufigsten sehen.
So, das fällt auch ganz wichtig. Das machen sie nicht nur, um die Privatanleger rauszudrücken.
Du kannst auch übrigens einfach 1000 da eingeben. Ja, ich hab's schon gemerkt, das ist einfacher als mit diesen Schiebereglern. Also das ist
weil halt das Schiebereglern von 1 Million kommt. Aber wichtig, die machen sich unbedingt, um den Privatanleger rauszudrücken, sondern sie sparen sich dadurch den Aufwand, ein spezielles Verkaufsprospekt zu erstellen, weil man einfach, weil die Regel ist, ab einer gewissen Größenordnung geht man davon aus, dass nur Instis investieren, dann brauchen sie keine Rechtsanwälte, die das Verkaufsprospekt erstellen und das sparen sie sich einfach. Raus, aber wahr.
Ich bin ja immer skeptisch bei Anleihen von irgendwelchen Bumsbuden, ja, wo dann die Stückelung 100 Euro oder 1000 Euro ist, ja, wo ich also sehe, ein Unternehmen wirbt ganz bewusst für um Privatanleger. Ja, im letzten Jahr gab es da auch wieder so ein paar Themen. Früher gab es mal dieses Buzzword Mittelstandsanleihen, ja. Und da muss man natürlich auch immer gucken, dass man da wirklich solide, seriöse Emittenten hat und nicht Unternehmen jetzt um Privatanleger werben, weil die von Institutionellen oder von Banken eben überhaupt keine Kohle mehr bekommen. Ja, und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema nach der handelbaren Einheit gleich, nämlich, dass wir uns irgendwie mal Gedanken um die Qualität machen.
So, also jetzt haben wir nämlich, wie erwähnt, Euro. Wir haben die handelbare Einheit mal zwischen einem Zehntel Cent und 5000 und nur die für Privatanleger handelbar sind. Und wir sehen schon, dadurch, dass wir jetzt die handelbare Einheit nicht auf 1 Million, sondern auf 5000 maximal begrenzt haben, hat sich hier auch die Anzahl der Anleihen fast halbiert, die noch in Frage kommen würden, auf 4237. Und jetzt, nächster Punkt wäre zum Beispiel auch natürlich zu sagen, na gut, wir wollen mal schauen, ob es denn vielleicht irgendwo eine, wo haben wir sie denn? Ein Rating dafür gibt. Ja, mit Ratings bin ich auch immer sehr vorsichtig, weil Ratings, häufig ist das Kind in den Brunnen gefallen, da wird das Rating abgeändert, aber es gibt trotz allem so eine gewisse Richtung, in dem man sich dann später mal bewegen möchte und deswegen ist das durchaus auch ein Punkt, wo man als nächstes mal nutzen könnte, das Rating.
Ja, dann müssen wir uns natürlich fragen, was wollen wir? Wollen wir hier spekulieren, dann ist das Rating vielleicht auch egal, dann muss man halt eine sehr dezidierte Meinung zum jeweiligen Schuldner haben, eine Meinung, die im Grunde meiner Ansicht nach Privatanleger und selbst Semiprofessionelle nicht einfach so entwickeln können. Und insofern bin ich immer der Meinung, also wenn man Risiko gehen will, dann ist man in den allermeisten Fällen gut beraten, am Aktienmarkt aktiv zu werden, weil da hat man nämlich dann auch eine unbegrenzte Upside bei Anleihen. Also da würde ich wirklich, so ich kann nur sagen, was ich dann mache, wirklich auf Sicherheit gehen und dann sind wir im Bereich auf jeden Fall eines Ratings von A, wobei ich natürlich am liebsten ein AAA sehe. Ein AAA, die Bestnote, haben natürlich jetzt nicht allzu viele Emittenten. Die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise hat ein AAA, Microsoft hat ein AAA, Johnson & Johnson hat ein AAA. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben seit 2011 keins mehr. Zumindest nicht bei Standard & Poor's. Insofern, also wenn wir über sehr gute Bonitäten sprechen wollen, dann können wir hier den Bereich AAA, AA und Single-A nehmen. Der sogenannte Investment-Grade-Bereich, also der Anleihen, die noch kein Ramsch sind, geht ein bisschen weiter runter. Aber bewegen wir uns hier mal in der A-Kategorie, dann sind wir, glaube ich, auf der halbwegs sicheren Seite.
Und auch da ist natürlich klar, jemand mit einer guten, sehr guten oder mit einer Top-Bonität, der hat es gar nicht nötig, viel Zinsen zu zahlen, weil einfach die Sicherheit bei ihm sehr hoch ist, dass mit größter Wahrscheinlichkeit eine Auszahlung am Schluss auch erfolgen wird. Und jetzt sind wir also genau da an dem Scheidepunkt, wo wir sagen, wollen wir Geld absichern oder wollen wir zum Teil auch ein bisschen spekulieren, entweder über das Rating oder über die Rendite, wenn ich natürlich eine Fantasierendite von 7% eingebe, muss mir auch klar sein, dann finde ich keine AAA-Emittenten mehr. Also eins von beiden, entweder Rendite oder Rating, ist jetzt der entscheidende Punkt, um zu sagen, biege ich links, biege ich rechts ab, biege ich ab zum Geld sicher parken und vielleicht ein bisschen die Inflation nicht ganz so stark wüten lassen in meinem Geldportfolio oder biege ich ab und sage, ich möchte neben meinem Aktienportfolio noch irgendwo ein bisschen auch am Rentenmarkt spekulieren. Und jetzt gehen wir mal den Weg, den du gerade genannt hast und sagen, wollen wir von AA zu A gehen. Darf es auch ein A- sein oder muss es ein glattes A sein?
Naja, also ich würde schon sagen, glattes A. Ich persönlich habe ja schon bei Anleihen, also bei einzelnen Anleihen ein Problem, wenn da nicht ein doppeltes A steht. Aber gut. Also ja, weil ich schlechtere Bonitäten dann wirklich gerne gesammelt kaufe. Also ich habe ja auch nichts gegen Junk Bonds, ja, gegen die sogenannten Ramsch-Anleihen. Die heißen halt High-Yield-Anleihen. Aber das ist doch nichts für einen Privatanleger, diese Dinge einzeln zu kaufen. Ja, sondern da gibt es sehr, sehr gute Fonds und vor allem auch ETF-Lösungen für Anleger, die Zeit haben. Und traditionell sind diese High-Yield-Bonds wesentlich besser von der Wertentwicklung und vom Chance-Risikoprofil als ihr Ruf. Aber das ist eben dann nichts für Return of the Money, nichts für die Sicherheitskomponente im Portfolio, sondern das ist dann etwas, was letztendlich schon konkurriert mit Aktien, auf jeden Fall Teil der Performance-Komponente Return on the Money ist.
Ich sehe schon den Titel dieses Videos vor meinem geistigen Auge, so parkt Christian Röhl sein Geld in Anleihen. Wir gehen aber nachher vielleicht trotzdem noch einen Weg und sagen, wenn jemand ein bisschen riskantere Wege gehen will, können wir auch mal testen. Aber wir bleiben jetzt wirklich mal bei AAA zu A und Achtung hier unten, ihr seht schon, 4237 Anleihen. Wenn wir jetzt hier diesen Filter setzen, dann bleiben noch 545 übrig. Also wir sehen schon, das Feld lichtet sich langsam. Und wenn ich dich vorher richtig verstanden habe, du sagtest ja auch, ja, so maximal 12, vielleicht 18 Monate, mehr soll es nicht sein. Da wäre jetzt, glaube ich, der nächste Filter.
Auch da musst du natürlich wieder sagen, was willst du denn? Ja, worauf willst du denn spekulieren oder was ist dein Ziel? Ja, wenn du sagst, also du willst Geld irgendwie wegpacken bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo man es vielleicht braucht, du willst das Risiko minimieren, dass es durch entsprechende weitere Zinsanstiege, die wir ja nicht ausschließen können, weitere Kursverluste gibt. Da musst du kurzfristige Laufzeiten nehmen. Ja. Wenn du jetzt der Meinung bist, dass die Zinsen insbesondere am langen Ende in den nächsten Monaten oder Jahren signifikant fallen werden, wenn du glaubst, dass wir jetzt wirklich einen Hochpunkt auch bei den langfristigen Zinsen erreicht haben, dass die langfristigen Zinsen vielleicht wieder Richtung Null gehen. Ja klar, dann ist logisch, dann musst du jetzt langfristige Anleihen kaufen. Am besten sowas hier wie die NRW-Anleihe oder die Österreich-Anleihe, die vor einigen Jahren mit 100-jähriger anfänglicher Laufzeit begeben wurde. Ja, nur da muss klar sein, also so eine 100-jährige oder 90-jährige oder 50-jährige, 30-jährige Anleihe, da geht es ja nicht darum, dass man Geld irgendwie parkt, sondern das sind Produkte entweder für Pensionskassen, für Versicherungen, die darüber Zahlungsströme absichern, und aus Privatanlegersicht sind das Spekulationsinstrumente, die man dann kauft, wenn man von einem Rückgang der langfristigen Zinsen ausgeht, weil da ist natürlich dann durch die Laufzeit der Hebel auf den Kurs am allerhöchsten. Gleichzeitig sind diese Dinger absolut toxisch, wenn die Zinsen steigen. Und das haben wir ja letztes Jahr bei der NRW oder bei der Österreich-Anleihe auch gesehen. Die haben sich ja weit mehr als 30% Verlust akkumuliert.
So nachvollziehbar, wenn ich zum Beispiel für 50 Jahre lang mit dieser Anleihe immer ein halbes Prozent weniger als mit Vergleichsanleihen bekomme, dann wird dieses halbe Prozent mal die Jahre vom Kurs auch wieder abgezogen. Also bleiben wir bei der Fälligkeit und suchen uns mal was aus, wo in deinem Bereich sich bewegt, wo du dich wohlfühlst. Gehen wir mal ins Jahr 2024.
Du kannst ja mal das ganze Jahr 2024 nehmen, ja. Komm, dann haben wir irgendwie, das ist einfach, das kannst du dann auch einfacher eingeben, bevor du da gleich wieder mit deinem Schieberegler rumfummelst.
Fertig. Wieso? Schon angegeben.
Nee, hast du doch nicht.
Ah, von, ja, ich bin eben von noch von, ach Mann, oh.
Siehst du, man merkt, du benutzt das nicht so häufig wie ich, ja? Das ist, ja. Und es soll doch auch,
ja, ich muss auch, es soll doch, ich habe auch anfangen. Die Kamera vor dem Bild stehen, muss ich sagen. Jetzt bin ich im Biss, so, okay, jetzt ja, ist
es einfacher. Jetzt wissen wir mal, wie es bei Herrn Dietrich zu Hause aussieht, ja. So, also er hat immer noch.
Ein bisschen weit.
Warum kannst du das da unten nicht einfach eingeben, Richie?
Könnte ich auch machen, aber ich sehe es also, ja nicht, wo ich da hinklicken müsste.
Wenn man dich jetzt hier so sieht, du, das ist keine gute Werbung.
Und aber die Kamera steht mir im Weg. Warte, jetzt sehe ich was. Ich mache nachher mein Foto, wie das hier aussieht, und schneide ich genau hier rein. Warte.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Kollege Dietrich ist nach wie vor damit beschäftigt, die Laufzeit von 1.1.24 bis 31.12.24 einzugeben. Und ich darf das jetzt vielleicht ein bisschen überbrücken. Ich könnte noch schlechte Witze erzählen oder sowas, ja.
Sieht doch gut aus. So, jetzt mache ich mal auf Anwenden und jetzt gucken wir mal von 545, wie viel mit relativ kurzer Restlaufzeit noch übrig bleiben.
Ja, du hast aber jetzt nicht, aber du hast jetzt auch natürlich Anleihen drin, die morgen fällig werden, ne? Gut.
Ja.
Nö, machst von mir aus, ich würde jetzt keine kaufen, die morgen fällig werden.
Okay, dann sag du mal, du wolltest mich nur noch mal dazu quälen, das einzugeben. Ab wann dürfen sie denn frühestens fällig sein, der Herr?
1.7. kann man ja mal anfangen, ja, oder 1.9. dass man mal so 6 Monate hat, weil du musst ja auch bedenken, also es gibt ja trotzdem ein Spread, es gibt ja trotzdem, auch wenn man beim günstigsten Broker ist, muss man irgendwie 4 Euro Flatfee zahlen, ja, und ja, deswegen ein bisschen zeitlicher Stoff muss ja da sein, damit da irgendwo Rendite rauskommt. Also, wir sind immer noch beim...
So, bitteschön, 101.
Ja.
So, aber jetzt haben wir ja quasi, und also muss sagen, wir haben auch Unternehmen drin, aber mit Top-Bonität. Du hast ja vorher gesagt, ey, wenn schon, dann machst du das Ganze nur bei der Bundesanleihe. Aber wenn ich ja sehe, wir haben auch Staaten wie Finnland, die in Euro notiert haben mit AA+, wäre das vielleicht auch was?
Ja, oder natürlich, gesagt, natürlich, Finnland ist natürlich auch gut. Auch Siemens ist natürlich ein guter Emittent. So, und dann geht es jetzt natürlich darum, wenn man hier jetzt so dieses Beuteschema festgelegt hat, muss man sich jetzt nochmal anschauen, was will man da die Emittentenkategorien haben? Also wir haben ja jetzt alle Emittentenkategorien drin. Wir haben sowohl Staaten dabei als auch quasi staatliche Organisationen, wie zum Beispiel hier die NRW-Bank, also staatliche Förderbanken. Wir haben dabei Unternehmen, habe da eben Siemens Finanzierungsgesellschaft gesehen, und wir haben dabei Banken. Ja. Banken sind natürlich ein sehr, sehr wichtiger Anleihenemittent, weil sie permanent Refinanzierung brauchen. Nun gibt es aber natürlich viele Anleger, die sagen, naja, also Banken, gerade nach allem, was wir um die Silicon Valley Bank und die Credit Suisse so gehört haben, die wollen wir auf keinen Fall haben. Den muss man natürlich zunächst mal zurufen, dass wir uns hier jetzt nicht mehr im Bereich von irgendwelchen Nachranganleihen bewegen, dass es auch nichts zu tun hat mit diesen 81-Bonds, die bei der Credit Suisse im Rahmen des Übernahmeangebots durch die UBS einfach mal ausradiert wurden und ein Totalverlust waren, sondern dass sehr, sehr viele Bankanleihen, die Hauptrefinanzierungsquelle, dass das sogenannte Senior Notes sind, die also beste Kreditqualität innerhalb der verschiedenen Anleihentypen haben. Aber trotzdem muss sich jeder fragen, möchte man einer Bank hier Geld zur Verfügung stellen oder möchte man es nicht entweder bei Staaten oder bei herausragenden Unternehmen haben? Und dann die ganz wesentliche Frage, natürlich auch mit Blick auf die Rendite. Die Zahlen, die wir hier sehen, sind ja alle toll, aber wie überall an der Börse habe ich eben nicht nur einen Kurs, sondern ich habe eine Spanne, ich habe einen Geldkurs und ich habe einen Briefkurs. Und ich muss natürlich immer schauen, wie breit ist denn diese Spanne? Und da hilft halt nichts anderes, als sich die einzelnen Anleihen dann anzugucken im Detail, wie die Spanne ist und was das mit der Rendite macht.
Ich habe jetzt mal hier die Rendite als Filterfunktion genutzt. Das heißt, wir haben jetzt wirklich die Top-Rendite in unserem Beuteschema, das wir hier oben haben. Übrigens mal kurz zwischendrin. Wer sagt, boah, jetzt habe ich das endlich mal zusammengeklickt. Ich habe aber nicht jedes Mal Bock, mich da hinzusetzen und es wieder zusammenzufrickeln. Ihr könnt einfach den Link, der da oben generiert wird, euch als Lesezeichen abspeichern. Dann habt ihr immer wieder dieses Setup vorab schon eingelegt und es wird immer mit automatisch mit den neuesten Daten dann befüttert, wenn das Lesezeichen wieder abruft. Das heißt also, wir haben jetzt die Renditen und jetzt könnte man hier wirklich sagen, man geht mal durch und sagt sich, wo möchte man vielleicht investieren, wo möchte man nicht investieren. Ihr könntet aber auch sagen, ich orientiere mich natürlich parallel noch hier hinten, wenn ich schon sehe, oh, wir haben hier sogar eine gute Rendite und ein AA-Rating. Ja, Christian, so, da ist es schon mal eigentlich laut deinem
Beuteschema. Genau, da kann man jetzt mal reingehen, da kann man jetzt mal gucken und auf die Europäische Bank für Wiederaufbau gehen, ja, also quasi staatliche, staatsnahe Organisation. So, und da sehen wir halt jetzt schon, wo sozusagen der Hase im Pfeffer liegt. Wir haben es hier zu tun, immerhin mit einem Spread von über 50 Cent und das zahlt natürlich auf die Rendite dergestalt.
0,5%, Herr Röhl, das sind Prozentnotizen.
Ja, 50 Basispunkten meine ich. 50 genau. Basispunkten und ja, damit haben wir natürlich bei der Rendite erhebliche Abstriche zu machen, weil wir können eben nicht jetzt unsere Rendite aus den 97,47 rechnen, sondern wir müssen es beziehen auf den Kurs, zu dem wir jetzt kaufen müssten, nämlich die 97,95. Ja. Und dann sieht die Sache eben schon nicht mehr so gut aus.
Also ich bin auch schon dabei, mit meinem Kollegen zu verhandeln, ob wir die Renditen von unserem Lieferanten, der die uns liefert, auch auf der anderen Seite berechnen lassen könnten. Und ganz genau so, wie du sagst, als Käufer ist interessant die Geldseite.
Das wäre ganz hilfreich. Das wäre natürlich ganz hilfreich, ja, weil ihr weiß die Renditen für die Geldseite aus, aber zur Geldseite kann ich eben nicht kaufen. Und wenn ich verkaufen will, ist mir die Rendite eigentlich ziemlich egal. Das habe ich mir vorher überlegt. Insofern ja. Ist es halt schon relevant, dass wir auf die Geldbriefspanne achten, dass wir die Rendite aus dem Briefkurs ermitteln. So, und wenn man da sagt, hey, ich möchte jetzt die großen Spreads ausschließen, dann ist man natürlich mit dem, was ich eingangs sagte, mit hochliquiden Wertpapieren am allermeisten bedient. Und da sind wir nun mal bei einem speziellen Emittenten und das ist die Bundesrepublik Deutschland, das sind die Bundesanleihen. Und deswegen ist mein Shortcut, genauso wie du es dir eben da oben reinkopiert hast, ausschließlich auf Bundesanleihen bezogen, weil das ist für mich der Standard.
Aber auf dem Weg zu den Bundesanleihen vielleicht noch einen Zwischenstep gehen, weil ich kann hier bei Typ auch noch sagen, du sagst es ja gerade selber, vielleicht will man eher Staatsanleihen haben und staatsnahe Anleihen, also dass ich sage, ich sortiere mal alle Pfandbriefe, alle Unternehmensanleihen raus. Wir waren bei 101 Anleihen, jetzt mache ich mal Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen anwenden, da sind es noch 70. Also auch der Weg wäre als nächster Step möglich. Ja. Ändert aber nichts daran, wie du es gerade besprochen hast, die Liquidität der Bundesanleihe ist einfach viel, viel höher als voraussichtlich, weiß nicht, vom Land Region Hessen. Klicken wir trotzdem mal drauf als Beispiel, keine Beratung, keine Empfehlung, aber einfach, dass wir mal ein Praxisbeispiel haben.
Ja. Ich meine, ist natürlich auch eine Top-Bonität, aber auch hier 99,57 auf 99,92. Das macht halt einen gigantischen Unterschied. Da kannst du dich an einer Rendite berauschen, die du auf einer Basis von 99,57 hättest, die da ausgewiesen wird im System. Aber zu dem Kurs kannst du eben nicht kaufen. Du kannst natürlich jetzt dann auch Fonds machen und sagen, ja, man könnte ja ein Limit geben jetzt zu 99,57. Vielleicht verkauft mir das einer ja zu dem Preis. Ist aber eben nur damit zu rechnen, wenn sich am Zinsumfeld entsprechend was ändert. Wenn es diese Änderungen gibt, dann werde ich bei einer Bundesanleihe dann noch einen besseren Kurs haben. Also Liquidität ist hier ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Auch wenn das Land Hessen ein großer Name ist, diese Anleihen sind natürlich alle irgendwie fest platziert. Da ist nicht die Liquidität jetzt wie beispielsweise in einem DAX-Wert, wo wir Aussuchenkurse haben, wo wir keinen Spread haben, sondern das ist hier wirklich eine andere Situation. Deswegen der DAX im Grunde übertragen auf Anleihen, auf die Realität dort, insbesondere bei der Liquidität, das sind nun einmal die Bundesanleihen.
So, absolut richtig. Und was man natürlich auch verstehen muss, ist, wo wird eigentlich der Anleihenmarkt hauptsächlich betrieben? Wo findet der hauptsächliche Handel statt? Und im Normalfall ist Anleihenmarkt hauptsächlich ein institutioneller Markt. Das heißt, hauptsächlich wird da sehr, sehr stark zwischen Banken gehandelt. Und was wir dann zum Glück schon relativ früh gemacht haben, wir haben uns als Börse an diesen Markt angeschlossen und beziehen Liquidität von dort für die Privatanleger. Und dementsprechend haben wir trotz allem noch relativ gute Liquidität. Aber wenn die Anleihe halt in festen Händen ist, keiner sie hergeben will, dann ist halt die Anleihe vom Spread her relativ uninteressant, wie du es auch selber gerade eben beschrieben hast. Und das muss einfach bewusst sein, dass es dann schon ein bisschen schwieriger wird, sich da irgendwie dazwischen zu stellen mit meinen 10.000 Stücken, weil diese 10.000 Stücke nominal am institutionellen Markt einfach keinen interessieren werden. Aber man kann es definitiv versuchen. Oder man sucht sie halt wirklich, und den Link kann ich gerne unten auch mal reinpacken. Du hast es noch einfacher gemacht, Bundesrepublik Deutschland, Fälligkeit, fertig. Da brauchen wir nämlich kein AAA. Da brauchen wir auch nicht unbedingt die Währung, auch nur Euro.
Genau. Frau Mauer. Nee, also die Bundesrepublik Deutschland emittiert in Euro ausschließlich, ja, zumindest das, was wir hier handelbar sehen in Stuttgart und für diesen Zeitraum. Ich habe das jetzt mal von September bis August nächsten Jahres gemacht. Ist schon ein paar Wochen her, dass ich den Shortcut gemacht habe. Haben wir jetzt hier eben nur 10 Anleihen und ich kann mir jetzt halt sehr schön aussuchen, okay, bis wann will ich denn sozusagen mein Geld festlegen? Am Tag, wo wir hier gerade aufzeichnen, habe ich also tatsächlich eine Rendite von 3% auch möglich für eine Anleihe.
Also, ich muss mal sagen, ich springe nochmal zurück. Hier waren es vorher 3,66, ja, aber du hast gesagt, die Anleihen, die Preise sind einfach falsch sprechend für die Rendite auf der falschen Seite. Und hier zeigt man gleich das Spread, viel das Spread
genau,
viel
enger. Genau, jetzt gucken wir uns mal eine Bundesanleihe an, machen wir einfach eine im Detail.
Klar, die erste natürlich, die mit der besten Rendite, schauen wir uns erstmal an. Und da merkt man halt hier, da ist man schon
so, ein bisschen. So, da sitzt er also 78 auf 85,8. Das ist schon eine ganz andere Quotierung. Man muss natürlich auch hier sagen, Anleihe wird im September fällig. Das ist schon von den absoluten Zahlen halt nicht mehr so viel. Das heißt also, die Rendite liegt bei 3%, aber Rendite ist ja immer Prozent per annum. Das ist also hochgerechnet auf eine Laufzeit von einem Jahr. Tatsächlich ist die Laufzeit aber ja weniger als ein halbes Jahr. Das heißt, der absolute Ertrag von 98,85 bis auf den Rückzahlungskurs von 100 ist natürlich deutlich geringer. Und da sind wir auch also gleich bei dem Thema der Spesen. Sowas kann man natürlich nur machen. Solche kurzfristigen Anleihen mit geringen absoluten Renditen kaufen, wenn man wirklich sehr geringe Orderspesen hat. Ja, sowas kannst du nicht machen, wenn du 0,5% an deine Depotbank abdrückst oder 0,25% oder wenn du überhaupt irgendetwas prozentual abdrückst. Also ich muss sowieso sagen, also bei prozentualen Gebühren, da tut es mir ja immer weh, weil es ist ja jetzt nicht mehr Aufwand für eine Bank, was zu kaufen, was zu verbuchen, ob ich jetzt für 5.000 oder für 500.000 kaufe und dann also diese Prozentdinger, die sind ja nach oben gekappt, aber trotzdem, also wirklich Spaß macht sowas nur, wenn man marginale Gebühren hat, am besten eine Flat Fee und es gibt ja durchaus Broker, mit denen man an allen Börsen in Deutschland handeln kann und das Ganze dann wirklich mit einer Flat Fee von 4 € hat und zwar auch für solche Papiere wie Bundesanleihen.
Was wir jetzt ein schönes Beispiel haben, ist auch das Thema, warum der Zinssatz nicht entscheidend ist, sondern die Rendite. Weil diese Anleihe, wie alle Bundesanleihen, die du uns hier mitgebracht hast, haben einen Zinssatz von null.
Nicht alle. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Geh noch mal zurück.
Ja, machen wir gleich. Einen habe ich noch, weil ich möchte ganz kurz zu Ende führen. Weil man sieht hier, Zins null, jeder, der nach Zins sortiert, sagt, gibt's ja nichts. Aber genau das, was du angesprochen hast, ich zahle jetzt halt im Kauf das hier. Und ich weiß, ich kriege 100% wieder bei der Fälligkeit. Und das ist eben die Rendite. Darum sagen wir immer wieder Rendite und nicht Zinssatz anschauen. Jetzt gehen wir mal zurück. Ich habe echt gedacht, ich hätte hier null Nullen gesehen. Ah, abgelogen. Okay, da sind auch richtig dicke Dinger dabei.
Nee, du hast da nicht nur Nullen gesehen. Du siehst nämlich jetzt hier auch eine Anleihe mit einem Coupon von 6,25%. Guck doch mal, klick die mal an. Dann gucken wir uns nämlich die mal an. Und dann sehen wir auch, wo diese Anleihe herkommt. Die wurde 1994 bereits begeben als 30-jährige Anleihe und ist nun sozusagen auf den letzten Metern ihrer Marathonlaufzeit. Und hier haben wir natürlich einen 6%igen Coupon. Nur 6% gibt es eben nicht am Markt. Das heißt, man muss das irgendwie korrigieren, was dergestalt passiert, dass der Kurs über 100 ist. Das heißt, ja, man kriegt diese 6% Zinsen, aber man zahlt dafür eben nicht das, was man hinterher zurückkriegt oder sogar ein bisschen weniger, wie gerade gesehen, sondern man zahlt mehr. Die Anleihe hat ein Aufgeld. Man hat also einen Rückzahlungsverlust. Man muss heute 102,42 zahlen, kriegt bei Fälligkeit aber nur 100 zurück und dann muss man auch noch mehr zahlen, denn wir haben eben schon mal ein Phänomen angesprochen, den sogenannten Stückzins. Wer Aktien kauft, der kennt das überhaupt nicht. Ne? Eine Dividende bekommt man immer dann, wenn man die Aktie am Tag der für den sogenannten Record relevant ist, im Portfolio hatte. Wenn man sie einen Tag später hat, kriegt man eben nicht die Dividende. Man muss sie nicht ein ganzes Jahr lang im Depot gehabt haben, damit man die volle Dividende kriegt, und dann wird das auch nicht abgegrenzt. Bei Anleihen ist das anders. Die Zinsen werden taggenau abgegrenzt. Und wenn ich eine Anleihe kaufe, dann muss ich die Zinsen, die mir irgendwann gezahlt werden für das ganze Kalenderjahr, natürlich anteilig an den abtreten, der mir die Anleihe verkauft und der sie ja auch schon eine gewisse Zeit lang seit dem letzten Coupon-Tag hatte. Und das ist dann der sogenannte Stückzins. Und wenn es also unglücklich ist, dass also der Zinstermin nur jährlich ist, ich aber relativ bald Zinsen bekomme, die ich aber nur vielleicht für 20, 30 Tage verdient habe, dann muss ich dem anderen für 300 Tage diese Zinsen vorab mal bezahlen. Und ich brauche also, unter Umständen mehr Liquidität, als ich eigentlich anlegen will, muss damit ein bisschen jonglieren. Und da muss ich sagen, wir haben momentan halt einfach wirklich die Möglichkeit, dass es Anleihen gibt, die keine Zinsen haben, nominal oder nur sehr geringe. Und deswegen dieser Stückzins, der steuerlich übrigens manchmal auch ganz sinnvoll sein kann, aber das sind spezielle Fälle. Generell muss man hier sagen, am besten kauft man dann die Anleihen, die keinen Coupon haben und deswegen auch keinen Stückzins.
Oder kurz nach der letzten Zinszahlung. Wenn wir hier das Beispiel mal nehmen,
genau.
Ich würde die Anleihe besitzen, fiktiv. Und ich bin ja nicht blöd und verkaufe die zu 100%, weil ich weiß, am Markt gibt es keine 6,25% Zinsen. Ich sage zu dir, Christoph, ich will mehr von dir, ich will 102, irgendwas. Dann würdest du es zahlen, weil der Zins so attraktiv ist. Und dann will ich auch noch sagen, ja, aber pass mal auf, wenn ich dir jetzt diese Anleihe verkaufe, ich habe das letzte Mal am 4.1. Zinsen bekommen. Wir können sagen, am 13.4. Ey, da entgeht mir ja ein Zins. Und dann müsstest du mir in dem Fall 1,695% Stückzinsen beim Kauf ebenfalls von deinem Konto auf mein Konto schieben.
Genau, das wird als alles automatisch gemacht von der Bank. Man muss sich da nicht drum kümmern, aber ich muss dir im Grunde, also Zinstermin ist Anfang Januar bei dieser Anleihe, wir haben es jetzt Anfang April, ich muss dir also die Zinsen für ein Vierteljahr schon mal erstatten. Ja, und du kriegst also beim Verkauf eben nicht nur den Verkaufserlös, sondern obendrein die anteiligen Zinsen. Das ist übrigens mit diesen Stückzinsen eine ganz spannende Sache, weil in dem Moment, wo ich dir die Stückzinsen zahle, setzt es ja voraus, dass ich fest davon ausgehe, dass ich am Ende auch den vollständigen Coupon bekomme. Das ist bei der Bundesrepublik Deutschland jetzt keine Frage, weil wenn die Bundesrepublik Deutschland ihre Coupons nicht mehr zahlen kann, ihre Tilgung, dann haben wir alle andere Probleme. Aber bei Unternehmensanleihen, insbesondere bei denen, die dann doch irgendwie gerne mal so ein bisschen rumzocken, ist es natürlich schon relevant, nämlich wenn der Schuldner dann ausfallen sollte und man hat die Zinsen vorab als Stückzinsen gezahlt, muss man hart sagen, ne? Pech gehabt.
Von mir kriegst du nicht mehr, sorry, das ist vorbei.
Genau.
Also auch das wichtig, vielleicht hier auf die Stückzinsen zu hauen, weil wichtig, die Bank selber prüft bei der Liquiditätsüberprüfung meistens nur anhand der letzten festgestellten Preise, ob genug Liquidität auf dem Konto ist, nicht aber, ob solche Sachen wie Stückzinsen mit abgeführt werden. Und dann kann man plötzlich, obwohl man denkt, Liquidität ist da, mit dem Konto ins Minus rutschen, und bei manchen Banken kann es auch richtig teuer werden. Man wollte Geld parken, hat nicht das Ding im Blick und hat dann für längere Zeit ordentlich Minuszinsen vielleicht gezahlt. Also auch da drauf achten, bitte.
Deswegen, also ne, da ist halt echt so ein Thema. Ne? Aktien sind verglichen mit Anleihen von der reinen Mechanik her deutlich einfacher. Es gibt viel mehr zu beachten bei Anleihen, erkennt man auch schon dann. Es gibt viel mehr Anleihen als Aktien alleine. Deswegen, weil ein Unternehmen in der Regel eine Aktiengattung ausstehen hat, aber unter Umständen 30, 40, 50 verschiedene Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten, verschiedenen Ausgestaltungsmerkmalen. Und da waren wir ja noch gar nicht in irgendwelchen Spezialklauseln, Step-up-Anleihen, also bei Unternehmensanleihen, dass sich der Zins unter Umständen verbessert, wenn sich das Rating verschlechtert und solche Scherze. Da gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten. Das haben wir halt alles bei diesen Bundesanleihen nicht. Und wer sagt, Mensch, also irgendwie, ich möchte mal so einen Einstieg in diese Anleihenwelt finden und möchte sowieso mal Geld abseits der klassischen Einlagensicherung, abseits des klassischen Festgelds wegpacken, kann das günstig machen. Für den ist die Bundesanleihe ein großartiger Einstieg, weil nach wie vor muss man ja auch sagen, auch wenn es jetzt für ein paar Banken gibt, die ja auch für Bestandskunden und ohne Lockofferten und ohne irgendwelche Kopplungen mit überteuerten Fonds Tagesgeld oder Festgeld anbieten mit 2,3, ING glaube ich jetzt 3,0% unter bestimmten Bedingungen. Nach wie vor zahlen viele Banken in Deutschland keine oder nur sehr magere Zinsen. Und wenn man dem entkommen will, ohne dass man die Bank wechselt, sondern das über ein Wertpapier lösen möchte, dann sind solche kurzfristigen Bundesanleihen ein ganz, ganz idealer Einstieg. Und dazu, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, so wie wir das jetzt heute gemacht haben, ist es natürlich auch der Anfang, mit dieser Assetklasse Know-how aufzubauen. Und ich persönlich glaube und hoffe, dass man dieses Know-how brauchen wird in den nächsten Jahren, weil egal, ob der Zins jetzt mal wieder ein bisschen runtergeht oder weiter raufgeht, der Zins ist zurück und diese historische Anomalie, dass Geld wegpacken sogar etwas kostet, dass Staaten mit Schuldenaufnahme quasi Geld verdienen, diese Geschichte ist beendet.
Du hast vorher auch schon gesagt, die deutschen Bundesanleihen sind für dich so ein bisschen wie die DAX-Aktien und viele Neulinge am Markt werden sich hoffentlich auch eher mit einer DAX, mit einer S&P-Aktie, mit einem Dow Jones-Aktie beschäftigen und nicht gleich mit dem Penny Stock einsteigen. Und deswegen ist es hier auch wichtig, dass man am Anfang vielleicht erstmal eine einfache Struktur wählt und wenn man sich dann damit zurechtgefunden hat, kann man den nächsten Schritt gehen. Und was in der Anleihe vielleicht auch ganz schön ist, wenn man sich nämlich die Rendite, die Preise mal anschaut, wer es immer noch nicht verstanden hat, warum die mal über 100, mal unter 100 stehen. Stell dir einfach mal vor, die Anleihe wäre nicht 2024 fällig, sondern 2034. Wir kriegen hier 6,25% Zinsen. Üblicher Markt sind vielleicht momentan, lass mal sagen, 3%. Das heißt also, wir hätten hier 3,25% mehr als üblicher Markt wären. Dann wäre die Anleihe jetzt nicht bei 102, sondern irgendwo bei 134%, weil das eben hier mit draufgerechnet wird. Nicht eins zu eins im Jahr, vielleicht ein bisschen günstiger, vielleicht ein bisschen teurer. Aber so kommen einfach die Preise zustande. Restlaufzeit, wo ist die aktuelle Marktrendite und weist diese Anleihe mehr oder weniger Zins als die übliche Marktrendite ab. Und das ist einer der Faktoren, warum eben ein Preis über oder unter 100% notieren kann.
Und da kann man sich ja auch schön von überzeugen. Du kannst ja einfach mal einen 10-Jahres-Chart der Anleihe oder einen Maximal-Chart unserer Anleihe einblenden. Dann sieht man auch, aus welchen Höhen diese Anleihe natürlich gekommen ist. Als wir eben Minuszinsen hatten, war diese Anleihe, wenn ich das richtig sehe, bei über 150 zeitweise. So, und dann sind die Zinsen gesunken. Außerdem kommt natürlich eins hinzu, die Zinsen gestiegen und die Laufzeit nähert sich immer mehr dem Ende. Und während der Laufzeit können Anleihen wild schwanken, aber am Ende der Laufzeit wird zu 100 zurückgezahlt. Und zwar auch da ganz wichtig, automatisch. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Ihr müsst dann nicht nochmal verkaufen. Ihr müsst nicht ein Formular ausfüllen, sondern ihr kriegt von eurer Bank, wenn dann die Fälligkeit erreicht ist, eine Benachrichtigung über die Fälligkeiten. Dann wird die Anleihe automatisch ausgebucht. Das Geld kommt aufs Konto. Und wenn ihr in Deutschland unbegrenzt steuerpflichtig seid, wird da natürlich Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag beziehungsweise obendrein noch Kirchensteuer auf den Veräußerungsgewinn, also die Differenz zwischen den 100 und eurem aktuellen Kurs fällig
werden. In dem Beispiel haben wir aber einen Kursverlust gemacht das ist, hier.
Genau, in dem Beispiel haben wir halt eben einen Kursverlust. Ja, deswegen, also ich kaufe äußerst ungern Anleihen über pari, auch das wieder ein Argument. Ne? Wer will auch einfach einen Kursverlust haben? Das macht ja keine Freude. Aber wichtig, dass also dieses Verfahren, da müsst ihr euch nicht um irgendwie was kümmern. Eine Aktie müsst ihr aktiv verkaufen. Wenn die Fälligkeit bei einer Anleihe erreicht ist, dann läuft das automatisch immer unter der Bedingung, dass der Schuldner auch solvent ist. Aber das ist bei der Bundesrepublik Deutschland ja eben das, was wir voraussetzen. Weil wenn wir davon ausgehen, dass die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2024 nicht mehr in der Lage wäre, ihre Schulden zu bedienen, dann müssten wir vielleicht ein paar andere Maßnahmen ergreifen und sollten uns hier nicht über kurzfristige Geldanlagen mit Anleihen austauschen. Und eins auch wichtig, wir haben das zwischenzeitlich immer mal wieder gesagt, Aktien notieren in Euro in Deutschland und in den USA, in Dollar, in London kann man alle möglichen Währungen notieren. Hier ist ganz entscheidend, Anleihen notieren in Prozent vom Nominalwert. Das heißt, die Währung hat dort erstmal keinen Einfluss, sondern die seht ihr dann erst, wenn es auf der Kaufabrechnung ist. Bei Euro ist der Faktor dann 1, ansonsten habt ihr da zusätzliche Faktoren. Aber wir reden hier immer über eine Prozentnotiz und das Ziel am Ende der Laufzeit ist immer 100%.
So, das kann man fast als Schlusswort stehen lassen. Ich finde es noch ganz interessant, einmal mal zu sehen, dass Anleihen durchaus auch mal sehr starke Kursbewegungen haben können, weil das Beispiel jetzt zu sagen, wir gehen mal in eine lange Laufzeit rein, zeigt ja extrem, wo man hier hätte einsteigen können und theoretisch auch mit richtig Kursgewinnen hätte verkaufen können. Dementsprechend, wer am Anleihenfall noch mehr rumspielen möchte, wir sagten ja vorher schon, die Ausgangsszenarien hier, wenn er halt vom Rating nicht AAA zu A wählt, sondern ihr vielleicht etwas schlechtere Ratings annehmen würdet oder ihr sagt, ich nehme das Rating ganz raus, will aber eine Rendite haben von, wir haben gesehen, die ganzen tollen Sachen haben 3%, also wollen wir mindestens mal 4%, haben, um hier irgendwo was Interessantes vielleicht renditemäßig zu finden. Und auf der Seite gehen wir bis zu 6% und dann schauen wir mal, was dann rauskommt. Dann sind halt nicht mehr unbedingt die Top-Performer dabei, was die Sicherheit angeht, sondern da haben wahrscheinlich auch manche Unternehmen dabei, wo man sich nicht mehr ganz so wohl fühlen würde. Na, leider habe ich jetzt momentan.
Mach mal den Renditefilter draußen.
Ja.
Und mach mal einfach Renditefilter weg. Genau. Und dann gucken wir mal. Jetzt, ja, raus. Und dann sortier mal absteigen nach Rendite und dann haben wir jetzt hier die ganzen Fußlahmen. Ich weiß nicht, kommt wahrscheinlich jetzt oben dann Argentinien oder so. So. Nee, was haben wir denn jetzt da? Einmal andersrum. So.
Ja. Kurze Laufzeit wahrscheinlich.
Ja, so, also das ist natürlich auch klar. Wenn da irgendwelche Renditen stehen von 61%, von 23%, das sind Anleihen, die einfach euch entgegenschreien. Wir werden höchstwahrscheinlich defaulten oder in anderer Form ausfallen. Jedenfalls, das sind keine sauberen Assets. Ja, also da muss man ganz kritisch sein. Und also ich muss auch da sagen, wenn ich mir so die Emittentennamen, die da jetzt durchscrollen, anschaue, puh, da tun mir viele weh, ganz oben. Und da sind ja natürlich dann auch einzelne börsennotierte Unternehmen dabei. Und da wird es natürlich dann auch interessant, weil wenn diese Unternehmen börsennotiert sind, auch mit Aktien, dann hat man natürlich insgesamt ein ganz anderes Kapitalmarktreporting. Man kann sich darüber Informationen holen. Zum Beispiel mit dabei ist die Dick Asset, die übrigens nicht mehr Dick Asset heißt, sondern sich umbenannt hat in Branix gerade. Ja, Immobiliengesellschaft, börsennotiert und die haben sich umbenannt, weil Dick irgendwie im englischen Sprachraum ja etwas anderes bedeutet und damit wollten sie jetzt nicht mehr länger identifiziert werden. Das haben sie aber auch erst nach ein paar Jahren gemerkt. Naja gut, also jedenfalls heißen sie jetzt Branix und da kann man also dann, wenn man meint, als sozusagen Gewerbeimmobilienfinanzierer tätig werden für eine Rendite von 7%. Man kann von Dick bzw. Branick auch Aktien kaufen. Man muss sich halt dann überlegen, was man möchte. Bei den Aktien hat man eine unbegrenzte Partizipation nach oben. Gleichzeitig ist man als Aktionär der Letzte in der Kette. Bei der Anleihe muss man nur davon überzeugt sein, dass das Unternehmen zumindest so lange überlebt, bis diese Anleihe fällig geworden und zurückgezahlt ist. Dann ist alles andere egal. Generell bin ich der Meinung, das sind Chance-Risikoprofile, die man als Privatanleger zwar an der einen oder anderen Stelle sich mal überlegen kann, die aber nicht in erster Instanz für das Vermögen von Menschen relevant sind, die auch noch ein bisschen was anderes machen, als sich ausschließlich mit dem eigenen Geld zu beschäftigen.
So, ein sehr langes, sehr ausführliches Anleihenvideo.
Das war unser längstes Video, ja, Richie.
Vor allem dafür,
dass eine wir Stunde sechs, Mann.
Gedreht haben. Hui.
Also ich aber es waren trotzdem viele neue und wir haben versucht, die ganzen Fragen, die immer so zu auf Instagram und unter YouTube-Videos kommen, ja, mal zu beantworten. Wie gesagt, das ist ein Deep Dive, der hängt jetzt auch nicht komplett an der Zeit, sondern das ist ein zeitloses Thema. Und das Thema wird uns weiterhin begleiten und für mich ist es ja auch so ein bisschen back to the roots, weil das allererste, was ich am Finanzmarkt gelernt habe, waren eben tatsächlich nicht Aktien, sondern vor über 30 Jahren von meinem Großvater Anleihen. Das heißt nicht, dass ich Anleihen gegenüber Aktien favorisiere, ganz im Gegenteil. Ja, ich mag lieber werthaltiges Anlagevermögen in der Bilanz als möglicherweise dubiose Geldforderungen. Aber Anleihen sind eben auch da und jetzt kann man sie auch wieder nutzen. Man muss halt nur wissen, wofür.
Genau das ist jetzt zum Schlusswort stehen. Bis zum nächsten, Christian. Ciao, freue mich.
Tschüss, Richie.